Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Thorsten Jantschek.
5,7 Milliarden Euro hat die Fitnessindustrie im vergangenen Jahr in Deutschland umgesetzt. Die Mitgliederzahlen in Fitnessstudios steigen ständig. Mittlerweile schwitzen über 11 Millionen Deutsche regelmäßig auf Kardiogeräten und unter Hanteln. Ist es eine neue Lust am Gesundsein oder doch ein Mittel, um in der Leistungsgesellschaft bestehen zu können? Das möchte ich mit Jürgen Martschukat besprechen. Er lehrt nordamerikanische Geschichte an der Universität in Erfurt und hat gerade ein Buch unter dem Titel »Das Zeitalter der Fitness« geschrieben. Guten Abend, Herr Martschukat.
Ja, guten Abend.
Was heißt es denn genau, im Zeitalter der Fitness zu leben?
Wir leben in einer Gesellschaft oder auch in einer Zeit oder einem Zeitalter, das Individualität und Autonomie so hoch schätzt wie vielleicht noch nie zuvor. Und wenn wir erfolgreich sein wollen in dieser Gesellschaft, dann verlangt das nach Selbstverantwortung. Also nach selbstverantwortlichem Handeln, damit wir diesen Anforderungen gerecht werden können. Und da sind Fragen der Prävention sehr wichtig und alle möglichen Verhaltensweisen, die vor allem auf den Körper gerichtet sind, weil der auf eine gewisse Art und Weise unser höchstes Gut ist. Und diesen Körper zu pflegen und leistungsfähig zu machen oder leistungsfähig auch zu erhalten, weil Fitness ist nichts, was bleibt, die ist immer direkt wieder weg, wenn man sich nicht drum kümmert.
Kenn ich.
Das ist eine ganz wichtige Anforderung in dieser Gesellschaft.
Nun könnte man das ja, diese sportliche Betätigung, auch in Vereinen tun. Die Vereine haben auch noch ordentlich hohe Mitgliederzahlen. Aber es ist ja frappierend, dass das immer weiter individualisiert wird durch den Gang ins Fitnessstudio, wo es dann auch vielleicht gar nicht mehr um Wettbewerb, Tore schießen, Mannschaften treten gegeneinander an und so weiter geht.
Ja, genau. Also die Vereine, die Sportvereine waren, das sind sie heute auch nicht mehr nur, aber die waren zunächst mal klassischerweise eher für so etwas zuständig, was man tatsächlich Sport nennen könnte. Also Sport als eine Form von körperlicher Betätigung, die in Ligen organisiert ist, in der man gewinnen will, in der man Punkte bekommt, wo es eine Organisationsstruktur gibt und so weiter und so fort. Das ist bei Fitness nicht so. Also das Ziel der Fitness ist weniger, unmittelbar einen Wettkampf zu gewinnen, auch wenn man sich, die meisten Leute sich verbessern wollen, ja, und vielleicht insgesamt in diesem Struggle for Existence, in dem Kampf ums Überleben besser bestehen können wollen. Aber es geht nicht darum, einen sportlichen Wettkampf zu gewinnen, sondern an sich selber zu arbeiten und sich leistungsfähiger zu machen. Das kann durchaus Spaß machen und Freude bereiten. Das kann auch mit einer Form von Zwang, die man dabei empfindet, oder Druck, sagen wir mal, lieber einhergehen.
Und was folgt daraus jetzt für diese Rede von, Sie haben es selbst schon angesprochen, Prävention und Gesundheit spielen eine Rolle, was auf den Körper bezogen ist, aber ist es allein diese Lust, diese neue Lust am Gesundsein?
Naja, es ist nicht nur eine Lust, sondern es ist gleichzeitig eben auch eine Notwendigkeit, um erfolgreich sein zu können. Und es ist auch in hohem Maße moralisiert. Also das heißt, es geht damit einher, dass bestimmte Verhaltensweisen als gut bezeichnet und betrachtet werden und andere Verhaltensweisen als schlecht oder gefährlich gebrandmarkt werden. Und wer in der Lage ist, sich selber zu kontrollieren, eben selbstverantwortlich zu agieren, der wird eben vor allem diese guten Lebensweisen befolgen.
Es ist ja geradezu zu einer Obsession unserer Gesellschaft geworden, dass man richtig lebt, also richtig isst, richtig trinkt, richtig schläft, richtig spricht, richtig reist und so weiter. Gehört das in diesen Kontext hinein?
Ja, das wäre schon mein Argument. Also ich habe jetzt nicht alle diese Punkte betrachtet, die Sie gerade angesprochen haben. Aber ein zentrales Argument, das ich mache oder versuche zu machen, ist, dass Fitness eben mehr ist, als erfolgreich Sport treiben zu können. Und erfolgreich kann da alles Mögliche heißen, meine Freitagabendrunde joggen zu können oder auch Alpenetappen der Tour de France nachfahren zu können oder sowas, ne? Aber Fitness ist mehr als das, sondern Fitness bedeutet auch, erfolgreich zu sein, im Beruf produktiv zu sein, reproduktiv zu sein, attraktiv zu sein und eben den Anforderungen und Normen entsprechend, ja, erfolgreiches oder richtiges Leben zu führen.
Und heißt das, dass das auch in der Gesellschaft Folgen nach sich zieht? Also nicht jeder kann sein Leben autonom und selbstbestimmt und erfolgreich und kreativ und so weiter leben. Werden dadurch auch Einschluss- und Ausschlussmechanismen in Gang gesetzt?
Ja, also über Fitness und Körper werden Differenzen gezogen und manche Menschen können aufgrund ihrer über den Körper präsentierten Leistungsfähigkeit deutlicher oder besser an Gesellschaft teilhaben als andere. Also wir wissen das seit langem aus den verschiedensten Studien, dass Körperform und Aussehen sehr wichtig sind für schon Erfolg im Bildungssystem, aber auch für beruflichen Erfolg und verschiedene Betrachtungen von Kolleginnen aus der Soziologie haben auch gezeigt, dass das im Kindesalter anfängt und eine sehr stark normierende Kraft ist, die eben manche Menschen mit mehr Chancen an gesellschaftlichen Ressourcen teilzuhaben ausstattet als andere.
Ist insofern der Fitnessdiskurs ein politischer eigentlich?
Ja, auf jeden Fall. Also er ist eben politisch, weil er dazu beiträgt, Gesellschaften zu ordnen und eben über Ein- und Ausschluss mitzuentscheiden. Also ich glaube, das muss man jetzt nicht so sehen, dass das eine dogmatisch-diktatorische Kraft ist, aber das ist schon eine Kraft, die ganz wesentlich dazu beiträgt, das zu regulieren.
Sie gebrauchen dafür auch den Begriff der Biopolitik. Das ist ein Begriff, der so aus dem Kontext von Michel Foucault, einem Philosophen aus Frankreich, in die Welt gekommen ist. Und der sagt ja, dass eigentlich über die Körper auch regiert wird oder an den Körpern regiert wird, dass da Macht ausgeübt wird. Und zwar Macht, die sich durchaus auch im Rücken des Subjekts, also nicht im physischen Rücken, sondern sozusagen im unentdeckten Ausführen von Handlungen und Folgen von Normen zeigt.
Ja, genau. Also das Argument der Biopolitik ist hier tatsächlich sehr wichtig. Also erstmal ist, glaube ich, wichtig, wenn Sie die Macht ansprechen, dass Macht hier auch nicht nur so gedacht werden darf, als wenn sie verhindert und einschränkt, sondern Macht ist in diesem Kontext durchaus auch produktiv gedacht. Also das heißt, es werden, und das sieht man dann vor allem in der Geschichte seit dem 19. Jahrhundert, ein bisschen früher, aber auch eher ein bisschen später, also, ne, aber so im Groben und Ganzen seit dem 19. Jahrhundert vermehrt, dass es darum geht, die Produktivität anzureizen, die Produktivität der Menschen und dessen, was man als Bevölkerung bezeichnet. Also die Bevölkerung wird zu einem Objekt, das reguliert werden will. Also das fängt damit an, dass man anfängt, statistisch zu erfassen, Bevölkerungen zu messen, Körper zu messen und damit eben auch Körper zu regulieren in dem Bestreben, deren ja, Fähigkeiten, Produktivität, Reproduktivität, Wehrhaftigkeit zu verbessern und zu optimieren. Und diese produktive Form der Macht, die ist gleichzeitig erstens eben regulierend und ausschließend. Also es gibt dann diejenigen, die nicht dazugehören oder die nicht so sehr dazugehören. Das kann auch sein. Ne? Also das muss nicht ein hundertprozentiger Ausschluss sein, ne? Sondern gerade diese Graduierungen sind wichtig in den Blick zu bekommen. Und zweitens ist es eben eine Macht, die uns auch dazu anhält, unser Leben auf eine bestimmte Art und Weise zu führen.
Gehört zu diesem Normieren auch dazu, dass man sagt, also fit ist die eine Seite, fett ist die andere Seite und das Dicksein dadurch auch stigmatisiert wird?
Ja, also
weil es nicht mehr normal ist?
Vielleicht noch eher, weil es eben genau an angeblich vermeintlich schlechte Verhaltensweisen und eine angeblich schlechte Lebensführung gekoppelt wird und auch zu einer Art von Zeichen von Versagen in der alltäglichen Lebensführung gebrandmarkt wird. Und dieses Miteinander von Fitness und Fatness, das ist ganz wichtig, auch um gewissermaßen den Anreiz zur Fitness und zur körperlichen Aktivität auch immer wieder zu betonen.
Und was folgt daraus, wenn man jetzt mal eng führt, die Arbeitswelt, also Leistungskraft, Eigeninitiative, Selbstführung, das sind ja Kriterien, die eigentlich in der Arbeitswelt total wichtig sind. Heißt das, dass auch diese Art von Fitness dann für die Arbeit erzeugt wird?
Ja, das ist sehr interessant. Also, weil Dicksein hat ja lange als ein Zeichen von Erfolg gegolten, auch von beruflichem und finanziellem Erfolg.
Es gab mal eine Fat Man Society.
Genau, die Fat Man Society oder der dicke, erfolgreiche Unternehmer. Also, die haben sich da auch dann in diesen Societies und Clubs getroffen. Und das ist durchaus auch ein Bild, was im frühen 20. Jahrhundert das erste Mal kritisiert und hinterfragt wird, aber vermehrt dann dann ab den 1970er Jahren. Und der erfolgreiche Unternehmer und Manager heutzutage ist eher der schlanke, durchtrainierte Typ, der am besten ein Laufband in seinem Büro hat.
Während er die Aktienkurse beguckt.
Genau, während er die Aktienkurse beguckt. Das sieht man jetzt nicht nur auf der Top-Management-Ebene, sondern in den 1970er, 80er Jahren beginnt was sich durchzusetzen, was man Corporate Fitness nennt. Also das Unternehmen anfangen, auch Infrastrukturen bereitzustellen, in denen ihre Arbeiter oder Angestellte vielmehr dann trainieren und an sich selber arbeiten können. Also es heißt in zeitgenössischen Kommentaren, das finde ich dann immer sehr nett, die Zeit der drei Martini-Lunches, also wo man zum Mittagessen gegangen ist und Martinis getrunken hat, in den USA wohl mehr als hierzulande, aber nun gut. Also diese Zeit, die sei in den 70er, 80er Jahren vorbei.
An die Stelle ist jetzt das getreten, was im deutschen Betriebssport heißt.
Ja, genau. Also man sollte jetzt trainieren in der Mittagspause, eine Runde laufen gehen, weil es braucht fitte Körper für fitte Unternehmen. Und das hat was mit Betriebssport zu tun, aber Betriebssport ist so ein bisschen eher altbacken. Die Geschichte, die aus dem 19. Jahrhundert dann in Deutschland, vor allem im 20. Jahrhundert, sich etabliert hat, wo Unternehmen in so einer, sagen wir mal, paternalistischen Art und Weise die Lebensführung ihrer vor allem Arbeiter kontrollieren wollten. Also die sollten dann in der Freizeit im Arbeitersportverein sein, statt in die Kneipe zu gehen. Und heute redet man dann eher von betrieblichem Gesundheitsmanagement und das setzt stärker auf sowas wie die Selbstführung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist ja sowieso so ein Trick an der ganzen Geschichte, ja, also dass wir immer selbst motiviert und aus eigenem Antrieb heraus handeln sollen. Und
was im Widerspruch ist, ne? Also selbst motiviert sollen, das geht irgendwie nicht gut zusammen. Entweder selbst motiviert oder sollen, autonom oder heteronom.
Ja, genau, aber das Interessante ist eben, dass Infrastrukturen bereitgestellt werden oder dass Werte produziert und Normen etabliert werden oder sich auch etablieren, die uns dann schon dazu anreizen, selbst motiviert zu handeln. Also es gibt solche Unternehmen, die bauen Laufbahnen auf ihrem Firmengelände, stellen Swimmingpools zur Verfügung, aber niemand wird gezwungen, dahin zu gehen. Es gibt aber auch solche Unternehmen, die gründen zum Beispiel Fonds und da können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beantragen, Gelder aus diesen Fonds zu kriegen, um zum Beispiel proaktiv eine Laufgruppe auf den Weg zu bringen. Ja? Also das Anreize setzen. Und das ist ja auch die Art und Weise, wie der Sozialstaat heute viel mehr funktioniert. Also nicht mehr fürsorgend, sondern Anreize zum selbstmotivierten Handeln zu setzen.
Ja? Das berühmte Nudging.
Ja, genau.
Was ist denn eigentlich passiert in der, Sie haben es ja angesprochen, diese Art von Betriebssport oder auch das, ich glaube, es nennt sich Industrial Recreation, zielt ja darauf, dass eigentlich die Arbeiter nicht in die Kneipe gehen, also nicht faul sind, sondern tatsächlich ihren Körper fit machen, auch für die Arbeitswelt. Aber da hat sich ja in den 20er Jahren eine ganz neue Angestelltenschicht entwickelt, die White Collars. Und da gibt es anderes Narrativ, nämlich die Ermüdung bekämpfen, die durch den Büroalltag entsteht, oder?
Ja, genau. Also der Angestellte ist gewissermaßen das große Problem, das große oder ein großes körperpolitisches Problem der Moderne, weil der Angestellte ist eine Figur, die erst im späten 19. Jahrhundert anfängt zu entstehen. Vorher hat es die eigentlich gar nicht gegeben, weil es diese Funktion in dieser Form und in dieser Häufigkeit im Produktionsprozess gar nicht gegeben hat. Und der Angestellte ist dann aber auch einer, der seinen Körper nicht mehr bei seiner Arbeit benutzt und damit auch seinen Körper nicht mehr fit hält. Gleichzeitig kommen wir aber im ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhundert in eine historische Phase rein, in der genau diese körperliche Fitness sehr stark eingefordert wird und in der sehr viele Kräfte die privilegierte Position von weißen Männern in Frage stellen. Und der Angestellte ist zunächst mal vorzugsweise als weißer Mann beschrieben. Das ist auch total interessant. Ganz viele Frauen arbeiten in den Büros, aber die Figur des Angestellten ist erstmal männlich und der benutzt seinen Körper nicht mehr bei seiner Arbeit, schlafft demzufolge ab und droht dann im Gesamtwettbewerb von Individuen, Bevölkerungen, Nationen hinten rüber zu fallen und dadurch zu einem Problem zu werden. Und da entsteht dann tatsächlich sowas wie die erste große Fitness- und Trainingswelle in dieser Zeit, die sich vorzugsweise auf die Körper der Angestellten richtet. Und
die körperlich widerstandslosen Gehirnkrüppel, wie es ein Ruderer in dieser Zeit Richard Nordhausen genannt hat.
Ja, genau.
Jürgen Marczuk hat heute zu Gast in Tacheles in Deutschlandfunk Kultur. Es gibt aber noch ein anderes interessantes Motiv, das Sie herausarbeiten. Wenn es um Fitness geht oder wo Fitness auf dem Spiel steht, schreiben Sie, da sind Heldenmetapher und Heldenfiguren nicht weit. Wie kann man sich denn das erklären?
Also ich bin da zunächst von einer gegenwärtigen Beobachtung ausgegangen. Also wenn man durch die Stadt geht oder auch auf den diversen Webpages surft, dann wird eben sehr viel mit dieser Heldenfigur operiert. Und also Fitnessstudios nennen sich so das, was man so Volkslauf nennt, das sind dann die Heldenläufe, also die tauchen überall auf. Und,
From Zero to Hero.
Ja, genau.
haben Sie geschrieben, dass ein Fitnessstudio so genauso wirbt.
Genau, also From Zero to Hero, und das ist eigentlich genau die Message. Also jeder und jede kann etwas aus sich machen, das ist die Botschaft. Und wir alle können Dinge leisten, von denen wir nicht geglaubt haben, dass wir oder man überhaupt, Mensch überhaupt, sie leisten kann, wenn wir bereit sind, dafür Opfer zu bringen. Also dafür hart an uns zu arbeiten, zu trainieren, literweise Schweiß zu vergießen, unser Leben umzustellen und Unerwartetes und geradezu Übermenschliches leisten zu können und bereit zu sein, dafür Opfer zu bringen. Das ist gewissermaßen die zentrale Beschreibung des Helden. Jetzt ist man da natürlich ein bisschen irritiert. Also wenn man die Debatten in den letzten Jahren in der Richtung verfolgt hat, dann heißt es, wir leben im postheroischen Zeitalter. Wir brauchen eigentlich gar keine Helden mehr. Also erstens kann es sein, dass sich das in den letzten Jahren auch auf der militärischen Ebene wieder verändert hat. Und zweitens sieht man gerade in diesem Fitnessbereich diese Heldenfigur überall. Und man kann aber auch so einen Bruch genau in diesen 70er, 80er Jahren sehen, als auch das Ende des Kriegshelden und das Ende der Heldenfigur überhaupt beschrieben wird. Aber dann heißt es, naja, man könnte dem auch was entgegensetzen und alle die Menschen, die es schaffen, mit den alltäglichen Konflikten und Kämpfen zurechtzukommen und in denen zu überleben, das sind unsere wahren Helden. Da ist man dann wiederum ganz schnell bei dieser Fitnessmetaphorik, die daran anschließt.
Das Merkwürdige daran ist ja, dass auf der einen Seite haben Sie ja eben gesagt, dass man erleidet Qualen, unterwirft sich einem harten Training, also Unterwerfung. Und das Ganze vor dem Hintergrund dieses gestiegenen oder gesteigerten Individualismus, wo Leistungskraft, Eigeninitiative und Selbstführung eine Rolle spielt. Klemmt da nicht was begrifflich?
Das stimmt. Und ich denke auch, dass man, also wenn man hier von Unterwerfung spricht, dann ist es immer etwas, was man vielleicht als antinomisch bezeichnen könnte, also als ein vielleicht unauflöslicher Widerspruch, nämlich dass eben genau diese Unterwerfung meinetwegen in Anführungszeichen zu setzen ist, weil sie immer ein freiwilliger, selbstgesteuerter Akt ist. Also Fitness ist keine Diktatur, ja, die Leute zu irgendwas zwingt, obwohl die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Diktatur befassen, auch schon lange gezeigt haben, dass da das Mitmachen auch sehr wichtig ist. Aber Fitness operiert über Motivation, über Anreize. Und vielleicht ist es gerade deswegen noch viel schwieriger, sich dem zu entziehen oder widerständig zu sein.
Also um mal von der eigenen Lebenswelt auszuplaudern. Ja? Also ich betreibe so einen Sport, wo es darum geht, an die Grenzen und darüber hinaus zu gehen. Das würde in Ihr Heldennarrativ passen. Ich habe mich noch nie da als Held gefühlt. Und das Unterwerfen unter einem Workout of the Day im CrossFit, so heißt es, man kommt rein und es steht schon das Programm, das man zu absolvieren hat an der Tafel und es wird dann absolviert. Man unterwirft sich da komplett. Ich erlebe das persönlich gesehen als komplette Freiheit. Ich muss mal für eine Stunde lang gar nichts entscheiden. Mhm. Ja, das ist das Schöne daran. Man geht hin, macht das und geht wieder.
Ja, genau. Nichtsdestotrotz wäre vor, im Fall von CrossFit, und korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt nicht ganz richtig liege, aber vor 5 oder 10 Jahren noch niemand auf die Idee gekommen, bei CrossFit abschalten zu wollen oder vor,
das stimmt.
Ja, vor mehr als, sagen wir mal, vor den 70er Jahren wäre zunächst mal niemand auf die Idee gekommen, eine Runde laufen zu gehen, um abends nochmal runterzukommen. Das war eine geradezu absurde Vorstellung. Und es ist aus heutiger Perspektive, also für so Menschen wie mich, so Historiker, ja, ist es unglaublich lustig oder interessant, Trainingsratgeber aus den 60er Jahren zu lesen. Ja. Also da steht, man soll vielleicht mal ein bisschen Golf spielen gehen, aber eigentlich soll man sehen, dass man nicht ins Spitzen kommt und so viel Bewegung, das ist ja auch nicht attraktiv. Ne? Ein bisschen Maß halten, ja. Ne? Auch wenn es zutiefst befriedigend sein kann, ist es trotzdem etwas, was gleichzeitig zutiefst historisch ist und innerhalb bestimmter gesellschaftlicher Diskurse und Anforderungen stattfindet. Auch unsere befriedigenden Erfahrungen finden nicht außerhalb von Geschichte statt.
Diese Geschichte zeigt sich jetzt, wo wir gerade über die Helden gesprochen haben, ja daran, dass sie, und das blättern Sie sehr schön auf, dass der Bürger eigentlich nur Held werden konnte im Krieg. Reife, Mut, Tapferkeit und sowas zu zeigen, war nur möglich für einen Bürgerlichen in genau diesen Kontexten. Wenn man jetzt eine Linie zieht, welche Rolle da der Körper im Militär gespielt hat, dann kommt man von Preußen, wo das Turnen eine besondere Ausprägung hatte und bessere Soldaten produziert hat, bis hin eigentlich zum Nationalsozialismus und dem militärischen, heroischen Körperkult, also Kraft durch Freude, diese Organisation gab es ja damals. Und da ging es doch um nichts anderes. Steckt von dieser Geschichte etwas in meinem Workout of the Day noch drin? Wäre mir unangenehm bisher.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich teile das auch. Ich würde schon tatsächlich sagen, dass das an sich Arbeiten und dieses Trainieren, um sich körperlich leistungsfähiger zu machen, auch immer auf eine Art militärisch grundiert ist. Es gibt einen fantastischen Dokumentarfilm, der ist, glaube ich, schon von 1990 oder so, von einem Dokumentarfilmer, der heißt Bernd Moosblech. Und der Film heißt Alte Kameraden und da sagt der eine alte Radsportler zu dem anderen alten Radsportler, ein guter Soldat ist immer auch ein guter Sportler. Oder vielleicht ist es auch andersrum, ein guter Sportler ist immer auch ein guter Soldat. Also will sagen, es sind schon Anforderungen, die gestellt werden, sowohl im Fitnesssport, ob das jetzt CrossFit oder Radsport ist, die körperliche Voraussetzungen von militärischem Erfolg, die denen nicht unähnlich sind. Das heißt nicht, dass jeder Sportler ein Militarist ist. Und zum Beispiel ist die Sportbewegung, die Laufbewegung jetzt, mit der ich mich ein bisschen mehr befasst habe, der 1970er Jahre, ist stark aus der Gegenkultur heraus entstanden. Trotzdem würde ich sagen, dass hier, sagen wir mal, Mechanismen am Werk sind, die ganz ähnlich funktionieren.
Hängt es damit zusammen, dass dieser Begriff der Fitness ja letztendlich aus der Biologie in unsere Gesellschaft geschwappt ist? Also Darwin, Survival of the Fittest?
Also ich würde sagen, das hängt damit schon zusammen, dass Fitness mit Kampf und heute würde man vielleicht sagen mehr Wettbewerb verbunden ist. Und Darwin ist historisch natürlich eine sehr wichtige Figur für die Geschichte der Fitness. Darwin hat die Idee des Wettbewerbs nicht erfunden, aber was Darwin in seinen Schriften über die Origin of Species, wie heißt das noch auf Deutsch?
Die Entstehung der Arten.
Die Entstehung der Arten, vielen Dank. So was Darwin da gemacht hat, ist, dass er den Wettbewerb als eine Art Naturnotwendigkeit beschrieben hat, der das Leben reguliert. Und das ist ja dann sehr schnell von der damals entstehenden Soziologie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts aufgegriffen worden.
Herbert Spencer.
Genau, und Spencer und andere, also auf ganz breiter Ebene und ist da immens eingeschlagen, um das Funktionieren von Gesellschaften zu verstehen. Und was jetzt für mich für das Fitnesskonzept sehr interessant ist, ist, dass, also wenn man sich Darwin etwas genauer anguckt, dann hat Darwin noch einen sehr statischen Fitnessbegriff. Also es geht um Organismen oder Lebensformen, die am ehesten in eine bestimmte Umwelt passen, aber weniger um solche, die sich proaktiv, autonom, selbstständig, durch Arbeit an sich selber passend machen. Das ist aber etwas, was sich dann genau im Anschluss an Darwin und in auch der Rezeption seiner Arbeit entwickelt.
Ich habe ein Zitat gefunden von einem Fitnessguru, der 1899 die Zeitschrift Physical Culture gegründet hat. Und der hat geschrieben, Schwäche ist ein Verbrechen. Das ist einfach so ein wahnsinnsnormativer Satz, dass man sagen kann, man muss an sich selbst arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist dann von Bernard McFadden, diesem Fitnessguru, und das ist aber dann halt auch einer der Typen, die das eben am radikalsten vertreten hat. Ne? Und interessant ist die Figur McFadden auch deshalb, weil der ein großes Imperium gegründet hat, ein Medienimperium. Also das heißt, dass er auch durchaus ein ökonomisches Interesse daran hatte, diese Botschaft zu verkaufen.
Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass man sagen kann, okay, wenn man nicht fit ist, dann wird es heutzutage, also auf der Rückseite von Selbstführung und Eigeninitiative steht Schwachsein und individuelles Scheitern an der eigenen Fitness. Und wir haben ja diesen ganzen Fitnessboom der 80er und 90er Jahre gesehen, Jane Fonda und die Aerobic, ja, und so weiter. Gibt es da jetzt auch schon eine Gegenbewegung, also dass Nicht-Fitness als gesellschaftliches Ausschlusskriterium politisch markiert wird?
Ja, bevor ich dazu komme, vielleicht noch, also ganz wichtig ist mir immer zu betonen, und das ist ja etwas, worüber wir eben auch schon gesprochen haben, dass es auch sicher Menschen und vielleicht sogar viele Menschen gibt, die möglicherweise davon gar nicht oder nicht wirklich oder nicht so sehr berührt sind, nicht so affiziert sind. Also man kann auch einfach mal auf dem Sofa liegen, genauso wie man eine Runde drehen kann oder ins Studio gehen kann, ohne dabei diese Zwanghaftigkeit zu spüren. Also das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig festzuhalten. Dann gibt es auch die Leute, die bewusst und dezidiert dagegen angehen. Also das sind die sogenannten Fat Activists, also die Fettaktivisten und Aktivistinnen vielleicht, die sich auch, das beginnt schon in den 70er Jahren, also die sich in den 70er Jahren schon gegen die diskriminierenden Auswirkungen des Körperhypes und des Fitness- und Leistungshypes und der damit einhergehenden Gleichsetzung von Dicksein gleich Unproduktivsein zur Wehr setzen. Und die setzen das ganz bewusst in einen politischen Kontext schon in der Zeit und das auch bis heute, also indem sie sich als eine der Organisationen verstehen, die Teil der Bürgerrechtsbewegung und der sozialen Bewegungen dieser Zeit ist. Und heute, was ja heute sehr sichtbar ist, ist die Body Positivity Bewegung.
Genau, der Hashtag in den sozialen Medien.
Genau, die eben ein positives Verhältnis zum eigenen Körper befördern will und will, dass eben nicht jede Form unseres eigenen Tuns und nicht jeder Winkel des eigenen Körpers auf das Fett bezogen wird. Und interessant finde ich jetzt auch zu beobachten, wenn man also in medizinische Fachzeitschriften guckt, was ich ab und an dann mal gemacht habe, um diese Auseinandersetzungen über die Bedeutung von Körperfett besser verstehen zu können, dass selbst da oder auch da mittlerweile Kontroversen geführt werden über die Krankhaftigkeit von Körperfett, also dass das alles nicht mehr so eindeutig beurteilt wird und da durchaus auch Konfliktpotenzial drin ist.
Das heißt, Wissenschaft und politischer Aktivismus gehen da Hand in Hand. Ist das schon der Beginn des Endes der Fitnessgesellschaft?
Also Hand in Hand ist vielleicht etwas überspitzt formuliert, aber es gibt Stimmen in der Medizin, die zum Beispiel auch darauf hinweisen, und das ist ja ein Argument, was die Fat Activists machen und die Anhänger der Body Positivity Bewegung, dass auch dieses andauernde Diäthalten der Gesundheit überhaupt nicht zuträglich ist und dass es meist der Gesundheit zuträglicher ist, ein positives Verhältnis zum eigenen Körper zu haben. Und das sind Argumente, die auch in Bereichen der medizinischen Forschung ankommen mittlerweile. Ob wir am Ende des Zeitalters der Fitness sind, das ist schwer zu beurteilen. Dann wäre mein Buch jedenfalls genau zum richtigen Zeitpunkt vielleicht rausgekommen. Aber also was man schon beobachten kann, ist, dass kritische Töne zunehmen, dass Widerstände zunehmen. Aber ich versuche Fitness ja als ein gesellschaftliches Phänomen zu verstehen, das ein ganz zentraler Bestandteil unserer sehr auf Markt und Wettbewerb und Durchsetzungsfähigkeit ausgerichteten Gesellschaft zu betrachten ist Und ich glaube, dass wir vielleicht das Ende des Zeitalters der Fitness beobachten können, wenn sich auch in der gesamten gesellschaftlichen Formation etwas verändert.
Also nicht nur schlanke Körper für schlanke Unternehmen. Jürgen Marczukat, vielen Dank für das Gespräch. Das Buch von Jürgen Marczukat, Das Zeitalter der Fitness, ist im Fischer Verlag erschienen. 346 Seiten, kosten 25 Euro. Unser Gespräch zum Nachlesen und zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Und hier im Programm geht es jetzt gleich weiter mit den Nachrichten und dann entdecken wir in einem Feature von Henrik M. Broder aus dem Jahre 1976 eine fast untergegangene Kultur, die der Marktschreier und fliegenden Händlern auf Wochenmärkten und in Fußgängerzonen. Viel Spaß dabei!